Herr Jesus, wir gehen auch an diesem Tag ganz fest von deinem Sieg aus. Der ist uns ganz gewiss. Wir wollen dich herzlich jetzt bitten für diese Stunde, wo wir beisammen sind und wo wir auf das achten möchten, Herr, was du uns jetzt zu sagen hast. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du es auch immer wieder schenkst und jetzt in dieser Stunde ganz konkret auch schenkst, dass das übersetzt wird. Übersetzt wird so, wie wir es brauchen, was wir hier hören. Rede du zu uns, tue das auf ganz individuelle Art, so wie wir es nötig haben. Du weißt das, wir wissen das selber nicht. Wir wollen dich auch ganz herzlich bitten, Herr, dass du unseren Bruder segnest, der jetzt zu uns spricht. Und auch wir wollen ihn in unserer Mitte segnen und danken dir, Herr, dass er hier ist. Amen.
Unter der Chuppa die jüdische Hochzeit. Nach jüdischem Verständnis ist die Trauung als Vereinigung und Bindung zweier Menschen eine heilige Handlung, da sie von Gott geboten ist. 1. Mose 1, 27, 28 und 2, Vers 18. Sie sollte deshalb in der jüdischen Gemeinde und durch einen Rabbiner oder einen dafür Bevollmächtigten rechtsgültig geschehen. Und deshalb kennt man auch in Israel kein Standesamt. Zwei Menschen, die sich gefunden haben oder sich durch einen Heiratsvermittler, man nennt so einen Menschen Schadchen, finden ließen, wie heute noch in frommen orthodoxen Kreisen üblich, gehen mit der Hochzeit nicht eine private Verbindung ein, die sie nach eigenem Willen regeln könnten. Als Glieder des jüdischen Volkes, das Gott sich erwählt hat und im Sinai durch die Tora an sich gebunden hat, gilt ihre Hochzeit als eine Einbindung in die Geschichte Gottes mit Israel, das heißt in die Tradition des Judentums. Mit ihrer Eheschließung und ihrem Leben in der Ehe stehen beide in Verantwortung vor Gott und seiner Gottesgemeinde, dem jüdischen Volk. Die Gebote aus den Schöpfungsberichten der Bibel, wie schon genannt, aber auch 1. Mose 2, 24, haben dabei ein ganz besonderes Gewicht. Denn auch die Zeugung neuen Lebens in der Ehe ist ein gottgewollter und deshalb heiliger Akt. Auch zur Erhaltung des jüdischen Volkes bei allen Gefährdungen in dieser Welt. Für die religiöse Bedeutung der Trauung ist es wichtig, dass die Braut, die Kala, und der Bräutigam, der Chatan, dafür durch ihre Einstellung und Vorbereitung würdig wurden. Es heißt im Talmud, wenn Mann und Frau würdig sind, dann weilt die Schechina, also die Herrlichkeit Gottes, bei ihnen und wird sie ihr Leben lang begleiten. Die Vorbereitungen zur Hochzeit. Am Vortag der Hochzeit besucht die Braut die Mikwe, das Tauchbad, und vollzieht in ihr das rituelle Tauchbad mit begleitendem Gebet und um der äußeren, aber auch inneren Reinheit willen. Dazu gehört auch das Fasten des Brautpaares am Hochzeitstag bis zum Vollzug der Trauung. Wie am Yom Kippur werden dabei Gebete gesprochen, die vom Sündenbekenntnis und von Bitten um Vergebung bestimmt sind, damit ein neuer Lebensabschnitt unter dem Segen Gottes beginnen kann. Trotz ihrer Heiligkeit ist die Trauung nicht an einen bestimmten Ort gebunden. Sie kann an jedem beliebigen Wochentag geschehen, aber nicht am Schabbat und auch nicht an bestimmten Feiertagen. Sie kann zu Hause vollzogen werden oder in einem gemieteten Saal, wie es meistens geschieht, weil man sehr viele Gäste hat. Aber auch im jüdischen Gemeindehaus oder sogar in der Synagoge. Und wenn es anders nicht gewollt wird, dann auch im Freien. In Israel gibt es so schöne Plätze. Wichtig ist allein die Einhaltung der traditionsgebundenen Zeremonie, die je nach Gegend durch Zusätze unterschiedlich sein kann. In Polen anders als in Litauen oder in Frankreich. Aber die rote Linie dieser Handlung ist überall gleich. In manchen Ländern ist es üblich, dass noch vor dem Zeremoniell die Brautgeschenke ausgetauscht werden. Die Braut überreicht dem Bräutigam den Talis. Talit, entweder den Gebetskittel von oben bis zu den Füßen oder mindestens das Gebettuch, den Gebetsschal mit den Fransen an den Ecken. Die sogenannten Tzitzit, wenn man den über sich wirft, sollen die Tzitzit erinnern an die Pflicht, an die Mitzvot der Tora, die zu halten für den Juden unter Gottes Augen lebensnotwendig sind. Ich möchte Ihnen das auch noch gleich erklären. Ein Jude wird mindestens, ein frommer Jude, wird mindestens beim Morgengebet den Talis über sich werfen und sein Haupt verhüllen, wie einst Mose am brennenden Busch oder Elias auf dem Berg Gottes Horeb oder Jona hat das auch getan. Sie verhüllten ihr Haupt, weil man vor dem großen heiligen Gott und seiner Herrlichkeit, die wie ein loderndes Feuer uns begegnen kann, nicht unverhüllten Hauptes bestehen kann. In den 10 ernsten Bußtagen von Rosh Hashanah bis Yom Kippur sind die Synagogen gefüllt mit Männern weiß. Sie haben ihre Gebetbücher in der Hand, sind schon durch diese Tücher voneinander getrennt, auch wenn sie dicht nebeneinander stehen. Und da beten sie sich einem großen Gebet entgegen, das nach hebräischem Alphabet geordnet ist, in 2x22 Verfehlungsmöglichkeiten, die ich begangen haben kann, vom letzten Yom Kippur bis heute. Warum? Damit in konkreten Fällen der Jude wach wird über eigene Verfehlungen gegenüber Mitmenschen. Und wenn ihm sowas einfällt, dann weiß er, es ist jetzt seine Pflicht, seine Mitzwa, noch heute etwa zum Nachbarn zu gehen und ihn um Vergebung zu bitten für irgendeinen blöden Streit, den man miteinander hatte und deshalb nicht mehr miteinander sprach. Und der, der um Vergebung gebeten wird, hat dem Bittenden die Hand zu geben und Vergebung zu gewähren. Er darf sich nicht verstockt zeigen. Auf diese Weise wird Schuld ausgeräumt aus Israel. Jahr für Jahr. Und der Fromme weiß, in dem Maß, wie ich Shalom schaffe, Frieden schaffe unter Menschen, in dem Maß wird Gott mir vergeben. Nicht mehr und nicht weniger. Jesus war ein frommer Jude. Übersehen Sie das bitte nicht. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben. Das ist eine Gleichung. Nicht mehr und nicht weniger. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn du unterwegs bist zum Altar des Herrn und willst eine Gabe opfern und wirst da eingedenk, dass ein Bruder gegen dich was hat, leg deine Gabe nieder und gehe hin und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Sie kennen alle die Worte Jesu, bestimmt vom jüdischen Glauben. Ich muss jetzt mal dieses Kapitel lassen. Es gibt natürlich auch unvergebene Schuld. Da ist jemand über unsere Schuld gestorben. Oder verreist, ich weiß gar nicht mehr, wo er ist. Was ist mit dieser unvergebenen Schuld? Kein so gesagt. Der Rabbi würde sagen, wenn du treu deine Pflicht getan hast und hast Schuld ausgeräumt, wird Gott das anerkennen. Er wird gesehen haben, wie du dich von Yom Kippur zu Yom Kippur gemüht hast, Schuld auszuräumen. Und so kannst du hoffen, dass mit der Auferstehung und dem folgenden Gericht vor dem Thron Gottes er dir Barmherzigkeit schenkt. Und du dann wirklich sagen kannst, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er handelt nicht mit uns. Das ist Hoffnung. Kein Yom Kippur endet mit dem Zuspruch, geht hin in Frieden, euch sind nun eure Sünden vergeben und ihr seid neu eingeschrieben im Buch des Lebens. Wir gehen nicht hinaus in der Vergebungsgewissheit, aber in der Vergebungshoffnung. Kein Mensch ist befugt zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Wenn Jesus das tat, stehe auf, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben, dann war das ein Skandal. Das steht nur Gott zu. Und wenn Sie nun Jesus kennen, dann wissen Sie, was er Teile des kommenden messianischen Reiches, des großen Schaloms vorweggenommen hat in die Gegenwart. Da wurden Kranke geheilt, Lahme gehend, Blinde sehend, Taube hörend, Stumme redend, Tote standen auf und Schuld wurde vergeben, gewiss vergeben. Hier liegt der Konflikt, dem sich Jesus ausgesetzt hatte. Und deshalb heute immer noch das harte Nein Israels gegenüber diesem Messias. Nun, dieses Tuch ist dem frommen Juden sein Totenkittel. Unter ihm wird er begraben werden, entweder im Totenkittel oder in einem Leinengewand und wenigstens das um das Haupt gelegt. Aber die Tzitzit sind entfernt, abgetrennt, die Fransen. Denn nun kann man ihn nicht mehr an die Pflichten erinnern. Die sind nun aufgehoben und vorbei. Nun, die Braut wird vom Bräutigam ein Gebetbuch überreicht bekommen. Und das will ein Zeichen sein für die Hoffnung auf Beständigkeit und Treue bis in den Tod, auch das hier, der dann die Ehe beenden wird. Die Braut ist verpflichtet, das Gebetbuch noch am Hochzeitstag zu benutzen. Nun unter der Chuppa. Dort, wo die Trauung des Paares stattfinden soll, wurde eine Chuppa aufgestellt. Das sind 4 Stangen. Darüber ein bunt besticktes Tuch gespannt. Dieser Baldachin, Chuppa, ist ein Symbol von mehrfacher Bedeutung. Zunächst meint es das nun beginnende Zusammenleben des Brautpaares. Dafür will die Chuppa das Haus sein, in dem die Ehe gelebt werden soll, nachdem das Paar vom Elternhaus Abschied genommen hat. Unter anderem will die Chuppa auch der Trauhimmel sein, aus dem Gottes Augen über dieser Ehe wachen möchten. Auf einem geschmückten Stuhl sitzt die Braut in Eingangsnähe etwa des Saales, von Freundinnen umgeben, damit sie aus der Spannung ein bisschen herauskommt und abgelenkt wird. Die geladenen Gäste haben nun Gelegenheit, beim Hereintreten die Braut als Erstes zu begrüßen und ihr Mazal Tov, viel Glück zu wünschen. Auch beide Mütter stehen hier der Braut bei, bis sie diese zur Chuppa in der Mitte des Saales führen, unter der die Eheschließung vollzogen wird. Dorthin wurde dann auch der Bräutigam von beiden Vätern geführt. Vorher aber ist er zu seiner Braut getreten und hat mit einem Schleier ihren Kopf bedeckt, den er über ihr Gesicht gezogen hat. Das erinnert an Rebekka. Rebekka hob ihre Augen auf und sah Isaak und sprach zu dem Knecht: Wer ist der Mann, der uns entgegenkommt? Der Knecht sprach: Das ist mein Herr. Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Nun muss ich etwas über den Ehevertrag sagen. Und das ist noch was anderes und viel Wichtigeres. Und es ist vorher geschehen. Vom Rabbiner wurde dem Bräutigam ein vorbereiteter Ehevertrag, die Ketuba, vorgelegt, der nun mit entsprechenden Angaben vom Bräutigam ergänzt und unterschrieben werden musste. Das geschah im Beisein des Rabbiners und von Zeugen, die ebenfalls den Vertrag unterschrieben haben. Die Ketuba, auf Deutsch das Geschriebene, ist ein Rechtsakt und hat den Sinn, die Frau im Falle ihrer Witwenschaft oder nach einer möglichen Scheidung materiell sicherzustellen. Nun, ich komme darauf noch zurück. Die sogenannte Heiligung. Der Vollzug der Trauung als heilige Handlung gilt, wie auch die Ehe ein von Gott geheiligtes Leben von Mann und Frau im Bund Gottes. Im Bund Gottes mit Israel. Und deshalb beginnt die Trauhandlung mit dem sogenannten Kiddusch der Heiligung. Es wird vom Rabbiner zunächst mal ein Segenswort über den Wein gesprochen. Ich habe Ihnen gestern versucht klarzumachen, was der Wein bei den Juden bedeutet. Kein Schabbat ohne Wein, keine Trauung ohne Wein, ist doch ganz unmöglich. Denn der Wein gehört zu jeder Festesfreude, Psalm 104, Vers 15. Und er sagt also, der Kiddisch lautet so: Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der du die Frucht des Weinstocks geschaffen hast. Und dann: Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der sein Volk Israel durch Chuppa und Kiddushin weiht. Nun wird den Brautleuten der Becher Wein gereicht, aus dem beide trinken. Anschließend geschieht die Ringgabe, nicht der Ringwechsel, die Ringgabe. Ein einfacher goldener Ring wird der Braut vom Bräutigam über den rechten Zeigefinger gestreift mit den Worten: Sei mir angeheiligt, nicht angetraut, sei mir angeheiligt. Mit durch diesen Ring nach der Tora Moses und Israels. Dieser erste Teil der Zeremonie gilt als Anlobung. Es folgt die Verlesung der Ketuba, wobei die Zuhörer sehr genau hinhören, um zu erfahren, wie groß die materielle Verpflichtung des Bräutigams ist für seine Braut. Was hat er geschreppt? Was hat er geschreppt? Ich habe eine Hochzeit miterlebt, wo der junge Mann das ganze versprochene Erbe eingesetzt hat. Für die muss er heiß geliebt haben. Hoffentlich blieb es dann auch so. Was hat er geschrieben? Und danach beginnt der zweite Teil, die eigentliche Vermählung. Ein zweiter Becher Wein wird vom Rabbiner erhoben, der nun nach der Tradition 7 gebotene Segensworte spricht, die wieder mit dem Segen über den Wein beginnen. Gelobt, und ich nenne jetzt die 7 Segensworte. Erstens: Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der du die Frucht des Weinstocks geschaffen. Zweitens: Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der alles zu seinen Ehren erschaffen hat. Drittens: Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der du den Menschen erschaffen hast. Viertens: Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der du den Menschen zu deinem Bilde geschaffen, ein Bild ähnlich in deinem Tun, dass es ihm gelinge, ein dauerhaftes Haus zu bauen. Gelobt seist du, ewiger, der du den Menschen erschaffen. Fünftens: Freue dich und singe, Zion, du Unfruchtbare, wenn alle deine Kinder sich wieder im Lande sammeln in Freude. Gelobt seist du, ewiger, der du Zion mit seinen Kindern erfreust. Sechstens: Erfreue alle, die im Bund der Liebe zusammenhalten, wie du sie im Paradies erfreutest. Gelobt seist du, ewiger, der du Bräutigam und Braut erfreust. Und siebtens: Gelobt seist du, ewiger, unser Gott, König der Welt, der Freude und Lust erschaffen für Bräutigam und Braut, Frohsinn und Fröhlichkeit, Liebe und Freundschaft dem Menschen ins Herz gegeben. Schon bald, o ewiger, möge vernommen werden in den Bergen Judas und in den Straßen Jerusalems die Stimme der Freude und des Glücks, die Stimme von Bräutigam und Braut, das Lachen der Jugend beim fröhlichen Mahl. Gelobt seist du, ewiger, der du Bräutigam und Braut erfreust. In diese Freude mischt sich nun auch Trauer ein. Bräutigam und Braut trinken aus dem ihnen dargereichten zweiten Becher Wein. Und nun mischt sich ein das Bewusstsein, der Unvollkommenheit. Aller Festesfreude Israels. Jerusalem wurde zerstört. Und der Tempel als Zeichen der Gegenwart Gottes für Israel ist nicht mehr. Die Opferfeuer sind erloschen. Dessen eingedeckt denkt, zertritt der Bräutigam ein Weinglas mit dem rechten Fuß und spricht die Worte aus Psalm 137, wenn ich je dich vergesse, Jerusalem, und so weiter. Die Eheschließung unter der Kuppa ist vollzogen. In einem Nebenraum ist für das Brautpaar ein kleiner Imbiss vorbereitet, denn das jetzt verheiratete Paar soll den Imbiss zunächst mal alleine zu sich nehmen und damit das Fasten beenden. Dann kehrt es zur Hochzeitsgesellschaft zurück, in der mit einem Hochzeitsmahl mit Gesang und Tanz das Fest über kurz oder lang ausklingen wird. Nun, christliche Eheschließung und die jüdische Tradition. Das jüdische Glaubensverständnis von der Heiligung der Eheschließung und des Ehelebens hat auch im Glauben der Christenheit seine Gültigkeit behalten. In der katholischen Kirche erhielt sie sakramentalen Wert. Das ist eine von den 7 Sakramenten. Und wird vom geweihten Priester eingeleitet und soll von den Eheleuten in einem an Gott und die Kirche gebundenen Leben vollzogen werden. In der evangelischen Christenheit ist es die kirchliche Trauung, die unter dem Segen Gottes geschieht. Auch hier gilt es, dass in einer christlichen Eheschließung sich beide Partner als Glieder der Gemeinde Jesu Christi bekennen. Und deshalb soll die Eheschließung in der Kirche stattfinden, vor dem Altar Gottes. Gott und sein Volk als Braut Gottes. Im Alten Testament wird die Liebesbeziehung der Braut und Eheleute als Gleichnis für das Verhalten Gottes mit seiner Gemeinde, dem Volk Israel, dargestellt. Jesaja 54 und Jesaja 62, lesen Sie das mal in der Stille nach. Israel als Braut Gottes oder als das ihm angelobte Weib. Es scheidet sich von Gott, wenn es ihm davonläuft, wenn es Gott nicht mehr anerkennt und sich anderen Mächten anvertraut. Anvertraut. Hesekiel 2 und Kapitel 16. Im Neuen Testament vertritt Jesus in aller Deutlichkeit den jüdischen Glauben von der Heiligkeit der Ehe, die in der Gegenwart Gottes geschlossen wird und gelebt werden soll, den Menschen zum Heil. Dagegen bedeutet es Unheil, die Ehe in Frage zu stellen oder aufzulösen. Matthäus 19, 1 bis 9 und Markus 10, 1 bis 12. Und nun kennen Sie alle die schöne Geschichte von der Hochzeit zu Kana. Da gibt Jesus mit seiner Weinspende ein Zeichen überschwänglicher Freude. Es waren 6 Hektoliter nach dem damaligen Maß der Krüge, der großen Krüge. Entsprechend groß war wahrscheinlich auch die Hochzeitsgesellschaft. Wahrscheinlich das ganze Dorf. Solche Freude, die einmal diese Welt und die Völker erfüllen soll, wird Ereignis werden in der Zeit des von Israel erwarteten messianischen Heils. Dann wird das himmlische Jerusalem als eine geschmückte Braut für ihren Mann in Vollkommenheit den großen Schalom mit ihrem Herrn leben und die Hütte Gottes bei den Menschen ein unvergängliches Heim mit dem dauerhaften Wohnrecht für seine Gemeinde aus Israel und aus den Völkern sein. Offenbarung 19. Mit dieser Vision von der Hochzeit des Lammes und der Bitte, ja, komm, Herr Jesus, endet das letzte Buch der Bibel, Offenbarung 21 und 22. Dankeschön. Und damit verabschiede ich mich. Wer also noch was kaufen will, soll das tun vor dem Mittagessen.
Wollen Sie noch beten zum Schluss? Noch?
Ja. Lieber Herr Jesus, du hast uns gefunden. Unser Leben sei ein Lob deiner Herrlichkeit. Du weißt, wer wir sind, was wir wollen, was wir möchten, was wir wünschen. Du kennst unsere Schwachheit, unsere Ohnmacht, unsere Unvollkommenheit. Und deshalb brauchen wir dich. Jeden Tag neu. In unserer Ehe. Im Leben mit unseren Frauen und Männern. Im Leben mit unseren Kindern und Enkeln. Wir brauchen deine Güte, deine Liebe und dein Verstehen, um sie lieben und verstehen zu können. Geh mit uns, heute, morgen, bis du uns abrufst aus dieser Welt und wir im großen ewigen Heim, in deinem Haus und im Haus deines Vaters mit dir vereinigt sind. Amen.
Amen.